Ja, also die Enigma ist entwickelt worden von einem, die Enigma ist speziell von einem Deutschen, einem Herrn Scherbius, ein Ingenieur. Er war eigentlich Maschinenbauer. Er hatte von der Mathematik wahrscheinlich so viel wie ein Studierender des Maschinenbaus an der, ich nehme an, TH Braunschweig oder an der ETH Zürich mitbekommt, aber er war kein Fachmathematiker.
Und die Leute, die Enigma entschlüsselt haben?
Das ist etwas schwieriger zu sagen. Die Professionellen in Großbritannien waren natürlich keine Mathematiker. Aber durch Umstände, die man nur glücklich nennen kann, ist es den Briten gelungen, ab 38 sich einiger guter Mathematiker in Cambridge und Oxford zu bedienen. Das heißt, die schon mal vorbereitenderweise anzusprechen, die schon ein bisschen einzuweihen, die sozusagen übungshalber einmal ein paar Wochen einzuberufen. Und
das haben die sehr ungern getan wahrscheinlich, oder?
Das kann man sehr schlecht feststellen, nachträglich. Jedenfalls einige von denen haben es tatsächlich gemacht, haben sich der Plage unterzogen. Andere haben es vielleicht nicht gemacht und deswegen sind sie auch nicht dann in den späteren Ruhm, zu späterem Nachruhm gekommen. Jedenfalls waren die Chefs dieser Dienste zunächst nicht so ganz sicher, dass die Mathematiker die richtigen Leute wären. Ich habe eine Stelle gelesen von einem dieser Herren, dass man Mathematiker für versponnen hielt, für wenig praktisch und dass es doch eine Arbeit wäre, die alles andere als versponnen und alles andere als wenig praktisch wäre. Andererseits hat man sich gesagt, wenn es komplizierte Dinge sind, dann sind doch Mathematiker am ehesten trainiert, solche Sachen zu erforschen. Seltsamerweise hat man auch Schachspieler herangeholt. Von den in Bletchley Park Tätigen waren zwei oder drei Schachmeister in England gewesen. Und möglicherweise ist auch der Umstand von Bedeutung, dass zwischen den Schachspielern und einigen Mathematikern in England eine enge Berührung war, sodass also möglicherweise auf dem Weg auch noch einige herangeholt und herangezogen wurden. Jedenfalls hat sich nach kurzer Zeit herausgestellt, dass es ein guter Fang war. Man hatte also auf diese Weise ein paar exzellente Mathematiker in den Dienst hereinbekommen. Es mussten die eigentlich nur noch den richtigen Platz finden, um ihre Fähigkeiten an der richtigen Stelle dann auszulassen. Und auch das hat also in zwei Fällen hervorragend geklappt. Der eine ist Turing, der andere ist Welchmann. Turing, der zweifellos bekanntere von den beiden. Welchmann in dieser Angelegenheit des Brechens der Enigma mindestens so wichtig zu nehmen wie Turing.
Können Sie ganz knapp beschreiben, wie die Enigma verschlüsselt und wie man dann sowas raus, so eine Entschlüsselung macht?
Also ganz knapp kann ich das also sicher nicht beschreiben. Ich fürchte, ich könnte es auch weniger knapp nicht ohne Papier. Es ist ganz schwer, darüber nur zu reden.
Es ist jedenfalls ein Stück Hardware, mit dem man kodiert hat. Und dann wurde das Zeug gemorst oder im Funkverkehr benutzt. Wie ging das dann weiter?
Also,
was kam hinten aus der Enigma raus?
Versuchen wir mal, mehr den äußeren Ablauf zu schildern. Und lassen wir ein paar dieser Geheimnisse, nicht weil sie geheim bleiben müssen, sondern nur weil sie zu schwierig zu erklären sind, lassen wir sie jetzt beiseite. Die Enigma war eine mit Tasten ausgerüstete Maschine. Man drückte die Taste und es leuchtete, man drückte die Taste für einen gewissen Buchstaben und es leuchtete in einem Tastenfeld eine Lampe auf mit einem Buchstaben. Dieser Buchstabe war in aller Regel ein anderer. Und ganz genau genommen war es nie der Buchstabe, den man gedrückt hatte. Das lag im Prinzip.
Also man wollte zum Beispiel das Wort Panzer schreiben, drückt zuerst ein P und dann leuchtet
ein... Es leuchtet vielleicht ein L und man drückt ein N und es leuchtet vielleicht ein Q. Aber es hätte niemals, wenn man das R drückt, wieder die R-Taste geleuchtet. Also die Lampe für R geleuchtet. Ja, dieses, was dann hier leuchtete, das hat ein zweiter Soldat aufgeschrieben. Und ein dritter, ein Funker, hat es natürlich damals durch Morsezeichen dann übermittelt. Es wurde auf der Gegenstelle aufgenommen Und es war wieder eine Maschine, die musste die gleiche Anfangseinstellung haben. Also die beiden Maschinen mussten einander entsprechen. Diese Einstellungen wurden verabredet. Diese Einstellungen bedeuteten auch gewisse Abänderungen von internen Chiffriergliedern, die man umstellen konnte.
Diese Aufstellung konnte man natürlich offen verbreiten, weil man davon ausging, dass der Gegner die Hardware selber nicht besitzt.
Man hat natürlich immer gehofft, dass der Gegner die Maschine nicht besitzt. Aber eine der großen Regeln der modernen Kryptologie ist, man muss damit rechnen, dass der Gegner sich irgendeiner Weise in Besitz der Maschine setzt. Das heißt, man hat, obschon man nicht wollte und auch hoffen konnte, dass es dem Gegner nicht gelingt, eine Maschine zu bekommen, man hat ihm trotzdem nicht gesagt, mit welcher Anfangsstellung man arbeitet oder mit welcher Anordnung der Chiffrierwalzen man arbeitet und was noch die paar Kleinigkeiten war, die man verändern konnte. Trotzdem ist da ein Problem. Es muss zwischen den beiden Stellen, dem Sender und dem Empfänger, eine Verabredung bestehen. Und diese Verabredung ist das Schwierigste an der ganzen Angelegenheit. Das ist ein immenser Aufwand, wenn sehr viel Funkverkehr stattfindet, wenn sehr viele Gespräche stattfinden, dass diese Verabredungen zwischen zwei Stellen immer genau synchron sind, immer auf dem gleichen Stand sind. Dieses Schwächen in dieser Schlüsselverwaltung haben auch regelmäßig zum Einbruch geführt. Das heißt, wenn es den Briten gelang, die Enigma zu brechen, dann war der Einstieg immer Schwächen auf der deutschen Seite, Unzulänglichkeiten in der Chiffriersicherheit, Schwächen, die insbesondere beim Übertragen oder beim Aufeinanderabstimmen der Maschine auf den beiden Seiten.
Also nicht beim eigentlichen Senden von dem Wort Panzer, dem Verschlüsselten, sondern bei diesen Vereinbarungen. Wurde natürlich auch über Funk gemorst und die Engländer hörten das mit.
Diese wurden auch in einer, wiederum nicht in offener Form, sie mussten in irgendeiner Form übertragen werden. Und natürlich wurden sie nicht in offener Form übertragen. Und natürlich wusste man, dass es irgendeiner Weise übertragen werden muss, es sei denn, beide haben schon für Monate oder Jahre hinaus alle Verabredungen getroffen, was aber wiederum unpraktisch wäre. Und die Frage war nun einfach, wie man das so geschickt macht, dass man es nicht entdeckt. Und wenn man da ungeschickt ist, dann lässt sich halt gelegentlich etwas herausfinden. Aber das ist die eine Seite, wenn Sie jetzt schon also auf diese technischen Einzelheiten mich angesprochen haben. Die eine Seite, Fehler im Chiffrier, also Fehler in der Sicherheitsfehler, Fehler in der Beachtung der Sicherheitsvorschriften. Die andere Seite ist, Sie haben das Wort Panzer erwähnt. Panzer ist ein Wort, das in den Befehlen eines motorisierten Verbandes häufig vorkommt. Man kann fast damit rechnen, dass es in fast jedem Befehl, den ein deutscher motorisierter Verband übermittelte, dass das Wort vorkommt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es in den militärischen Kreisen auch immer sehr beliebt war, alles auszuschreiben, also die 5. Panzerdivision, nicht wahr? Da hat man nicht einfach nur die Division gesagt, sondern da wurde schon noch stolz Panzerdivision gesagt. Nun haben wir ja davon geredet, dass eine Eigentümlichkeit der Maschine war, dass nie ein Buchstabe in denselben Buchstaben chiffriert werden kann. Und das bedeutet aber, dass wenn man Grund hat zur Annahme, dass Panzer irgendwo vorkommt, dass man sofort und ohne, dass irgendjemand nun einen Chiffrierfehler gemacht hat oder einen Sicherheitsfehler gemacht hat, einfach aufgrund des Systems sofort sagen kann, an der Stelle, an der Stelle, an der und an der Stelle kann das Wort Panzer nicht gestanden haben. Denn sonst wäre dort ein P in ein P übergegangen oder ein A in ein A oder ein N oder N. Sie sehen, das reicht natürlich lange nicht aus, um einen vollständigen Einbruch zu... Aber es ist ein Anfang. Und es war nun gerade das Typische für die Enigma, dass sie diesen Einstieg erlaubte und man hat sich auf deutscher Seite nicht vorgestellt, dass man mit dieser winzigen Einbruchmöglichkeit so weit kommen könnte, dass man letztendlich das ganze Verfahren von englischer Seite bewältigen könnte.
Ich möchte es mir nochmal konkret vorstellen. Die Morse-Verbindungen haben also diese Informationen transportiert. Die Engländer hören mit. Da gibt es jemanden, der das Morse-Alphabet versteht, der schreibt es auf. Und jetzt hat er endlose Kolonnen von Buchstaben hintereinander. Und es kriegt jetzt einer von diesen von Cambridge abgezogenen Mathematikern und auch ein paar Ingenieure und Militärs. Und die sitzen jetzt vor diesen endlosen Kolonnen und täglich kommen natürlich neue dazu und gucken nun drüber. Die hatten ja keinen Computer, den wie man das heute machen könnte, den füttert man mit diesen Kolonnen und sagt ihm, vergleich das mal mit, indem du bestimmte Buchstaben alphabetisch umsetzt, mit deinem Thesaurus, den du drin hast. Ne? Sondern die mussten wirklich drüber gucken. Ist das so gewesen?
Ja, also zunächst sah es mit Sicherheit so aus. Und es war auch den Engländern am Anfang fast hoffnungslos erschienen. Die Engländer haben sich ja schon eine ganze Weile versucht, den deutschen Enigma-Verkehr zu brechen. Und sie sind also noch bis Kriegsbeginn nicht damit sehr weit gekommen. Aber dann geschah etwas. Es bestand seit längerer Zeit eine enge Verbindung zwischen dem polnischen Chiffrier- und Dechiffrierdienst und dem französischen Chiffrier- und Dechiffrierdienst. Und diese enge Verbindung führte dazu, dass bei der im Jahr 1939 sich zuspitzenden Kriegsgefahr zwischen Frankreich und England eine intensive Zusammenarbeit sich anbahnte, in die die Engländer, die vorher sehr kühl auf alle Annäherungsversuche der Franzosen und Polen reagierten,
kryptologischen,
auf die Engländer im August 39 oder Juli 39 mit Konsequenzen im August 39 einging. Und es stellte sich heraus, dass die Polen eine nennenswerte Vorarbeit geleistet hatten zum Eindringen in die Enigma. Und zwar durch Ausnutzen durch jahrelange Beobachtung des deutschen Übungsfunkverkehrs und durch Ausnutzen einiger mathematischer Gesetzmäßigkeiten, die darin begründet lagen, dass, jetzt kommen wir wieder zu diesem Problem der gegenseitigen Abstimmung bezüglich des zu verwendenden Schlüssels, dass bei den Deutschen zu diesem Zweck ein Verfahren benutzt wurde, das eine Einbruchsmöglichkeit den Polen erlaubte. Es wurden nämlich gewisse Teile wiederholt, damit man, wenn es im Funkverkehr Störungen gab, damit man nicht durch Störungen verschlüsselte Sprüche bekam. Es wurden also Teile wiederholt und durch diese Wiederholung eine generelle Regel, dass man möglichst wenig Wiederholungen in Texten haben sollte. Durch diese Wiederholungen gelang es, nachdem man erst einmal herausgefunden hatte, wo die betreffenden wiederholten Stellen stecken, dann gelang es den Polen auch, die ersten Sprüche zu entschlüsseln, und dann waren sie einmal drin und konnten regelmäßig beobachten, wie es mit den Verbesserungen auf der deutschen Seite lief, welche Änderungen die in ihren Vorschriften machten, sodass also die Engländer durch die Hilfe der Polen, die über Frankreich vermittelt wurde.
Wie denn eigentlich, wenn ich da mal einhaken darf? Funken durfte man dieses Wissen ja nicht.
Ja, also erst haben sie sich ja noch mal in Warschau getroffen, also kurz vor Kriegsbeginn, und haben zum Beispiel die Polen den Franzosen und Engländern zwei Enigma-Kopien überreicht. Die Polen hatten also so viel herausbekommen, dass sie, ohne jemals die Maschine gesehen zu haben, ihre Wirkungsweise rekonstruiert hatten und dann selbst mal Prototypen gebaut hatten, mit denen sie verschlüsseln konnten oder die sie benutzen konnten, um deutsche Sprüche zu entschlüsseln.
Die sahen natürlich erstaunlich anders aus.
Die waren noch, von außen wären die nicht wiederzuerkennen gewesen, aber sie taten genau das, was man brauchte. Es war also zunächst einmal die Situation, dass die Maschine doch in Feindeshand war. Also die allererste Voraussetzung bereits erfüllt und für die Engländer damit natürlich ein Riesengewinn. Denn sie brauchten jetzt nur noch sehen, wie sind die Verabredungen, welche Schlüssel werden eingestellt, wie kriegen wir das raus. Und da zum Beispiel war auch dieser Umstand, den ich vorhin sagte, der relativ einfach zu beschreiben ist, dass nie ein Zeichen dasselbe Zeichen übergeht und dass man dadurch die Nichtlage von gewissen Worten feststellen kann. Der war dabei schon hilfreich. Aber man hat dann gelernt, dass es noch eine Reihe anderer Möglichkeiten gab, auf wahrscheinliche Worte zu prüfen, also auf Worte, die höchst vermutlich in dem Text vorkommen, zu prüfen. Und das war zunächst von Hand zu machen, aber die Polen hatten dafür eine mechanisierte, sie hatten ja die Maschinen nachgebaut, also hatten sie einen Nachbau, der auch das Durchspielen dieser Möglichkeiten erlaubte.
Der Nachbau war inzwischen auch bei den Franzosen.
Die Pläne dafür waren, die Pläne dafür, der Nachbau selber, nee, das wäre auch zu umständlich gewesen, ja. Aber die Pläne dafür waren den Engländern und dann den Franzosen, den Engländern bekannt geworden. Aber dann kommt noch eine Leistung von Turing und Welchmann, die man also nicht geringschätzen darf. Nachdem sie auf diese Weise auf eine Spur gesetzt waren, hatte Turing und Welchmann einen Einfall, der die Effizienz ihrer Maschinen gegenüber den polnischen Maschinen um ganze Größenordnungen verbesserte. Und das war ein echter Einfall, den die Leute hatten. Und da lohnte sich, dass man Mathematiker hatte, die die Konsequenzen solcher komplizierter Zusammenhänge durchdenken und überprüfen konnten. Also ein Zusammenspiel von Möglichkeiten, die ihnen geliefert wurden durch die Ereignisse, die zum Zweiten Weltkrieg führten, und von eigenen Anstrengungen, wobei im richtigen Moment an richtigen Fleck die richtigen Leute waren. Jedenfalls bauten die Engländer dann selbst solche große Dechiffriermaschinen, also Codebrechermaschinen, hatten binnen kurzem sie also zum Laufen gebracht und konnten dann also einen viel größeren Verkehr, als die Polen jemals hätten bewältigen können, konnten dann mehr und mehr diesen Verkehr für ihre Zwecke nutzbar machen.
Über Jahre.
Praktisch bis zum Ende des Kriegs. Man muss auch wissen, dass die Luftwaffe des Herrn Göring den Engländern die meisten Hilfen gab. Sie war notorisch unzuverlässig und insbesondere ihre Chiffriersicherheit ließ sehr zu wünschen übrig. Das heißt, die Fehler, mit deren Hilfe man immer wieder einsteigen musste, wurden immer wieder von der Luftwaffe geliefert. Es gab Heeresverbindungen, die Engländer nie brechen konnten. Es ist also nicht so, dass man etwa sagt, da hat man einmal das Verfahren und dann ist für alle Zeiten, liest man mit. Nein, es musste ständige Arbeit sein, man musste ständige Anstrengung und jeden Tag wieder. Und es gab einige wenige Verbände, die waren so ordentlich und haben sich so diszipliniert verhalten, dass die Engländer ihre Sprüche nie gebrochen haben. Man könnte sein, dass sie nicht interessiert waren daran, aber das weiß man eben erst hinterher. Also wird man in der Regel wenigstens es versuchen. Und von einigen dieser Versuche weiß man, dass sie nie gelangen.